sagen werde über die Sache, die wir machen jetzt in Serbien, möchte ich euch in die Apostelgeschichte noch ein bisschen kurz mitnehmen. Ist es so ein Gedanke heute Abend oder stand so auf dem Programm? Und ich möchte das auch so nennen, so ein bisschen so Christsein in einer sich verändernden Welt. Ja, die Welt verändert sich, die Herzen bleiben immer gleich verloren, gleich verdorben. Die Kulturen verändern sich ein bisschen, die Gesellschaft verändert sich natürlich, sprach man gestern Abend drüber. Und das macht uns manchmal auch ein bisschen sprachlos natürlich in dieser Welt. Und was mir ein bisschen schwerfällt, ist dann so, und darauf wollte ich auch heute Morgen so ein bisschen raus, wisst ihr, dass wir nicht Spezialisten brauchen in dieser Welt. Wir brauchen eigentlich nur Jesus-Menschen in dieser Welt. Das ist alles, was wir benötigen. Wir brauchen auch niemanden, der ein Spezialist ist in, ich sag's mal, wie werde ich mit Muslimen fertig oder mit Buddhisten. Es ist natürlich nicht schlecht, wenn ich ein bisschen was davon weiß, von dem Hintergrund. Aber letztendlich ist der beste Spezialist, der ein einfältiges Herz hat in Jesus und sagt, das ist eben mein Herr und Heiland und ich weiß, er hat mich errettet, das ist mein Leben. Das fehlt oft. Vielleicht ist deswegen manches Mal auch so ein bisschen erfolglos, manche Bemühungen, diese Menschen zu erreichen. Ich habe im Remstal, als wir lebten, da habe ich auch mit einem anderen alten Mann noch, durfte ich so einfach unterwegs sein. Das war der Wilhelm Stockinger, von dem erzähle ich auch oft. So von Otto Mayr und Wilhelm Stockinger, das waren zwei so alte Brüder, die mich so bewegt haben. Und der Wilhelm Stockinger, genau, jetzt da durcheinander kommen, ne, mit den zwei Kameraden. Alle zwei sind jetzt schon beim Herrn Jesus und dürfen sehen, was sie geglaubt haben. Und der Wilhelm Stockinger, das war so ein ganz einfacher Landwirt, auch aus Städten im Remstal, hat dann in den Städtener Anstalten gearbeitet, hat sich da dann um die Menschen gekümmert, die dort sind in den Städtener Anstalten, sind auch viele Menschen, die mit geistig und körperlichen Behinderungen dort unterwegs sind. Und der Wilhelm Stockinger, das war so ein richtiger Schwab, war das, ne? Den habe ich manchmal selbst nicht verstanden. Ich weiß gar nicht, ob er sich selbst verstanden hat. Aber wenn er manchmal so unterwegs war, der hat schon die dritten Zähne gehabt und der hat manchmal seine Haftcreme vergessen, der Wilhelm. Und dann, wenn er gesprochen hat, dann hat es geklappert, manches Mal so. Das war sehr interessant, ne? Mit ihm unterwegs sein zu dürfen, mit dem Wilhelm. Und er hat eine Liebe gehabt für die Menschen aus allen möglichen Völkern und. Und mit dem bin ich dann in manche Übersiedlerwohnheime, in Asylwohnheime reingegangen. Und er hat so ein Herz für Muslime gehabt. Und einige haben sich entschieden. Der hat nie einen Kurs besucht, wie man mit Muslimen arbeitet. Der wusste auch gar nichts über den Koran. Der hat seinen Herrn Jesus gekannt, der Wilhelm. Vergesse ich nie mehr. Und ich habe Menschen getroffen. Ich habe Menschen innerhalb von Wochen gesehen, die ihn noch verflucht haben und Wochen später mit ihm Bibel gelesen haben. Und der war mal eingeladen zu so einem Gespräch. Da ging es darum, um so ein Streitgespräch ein bisschen oder eine Diskussion mit Vertretern von der Württembergischen Kirche und von verschiedenen Glauborganisationen mit dem Leiter von der sogenannten Ahmadiyya-Bewegung in Deutschland. Das ist so, kommt aus der Muslimbruderschaft heraus, erkläre ich jetzt nicht groß die Sache. Es sind oft Leute dabei, auch Deutsche, die konvertiert sind, die sehr intelligent sind, oft Professoren, die da an irgendwelchen Universitäten sind, die da in der Führung sind in dieser Ahmadiyya-Bewegung. Und da gab es diese Diskussion und natürlich die Theologen, die haben dann ihre Argumente auf den Tisch gebracht. Und die Gegenseite auch die Argumente. Und der Wilhelm Stockinger, der war da eingeladen, der durfte einfach zuhören. Und zum Schluss hat er gefragt, ob er vielleicht auch was sagen dürfte in der illustren Gesellschaft. Und das war dann auch so und hat mir ihm das Wort gewährt. Und der Mann, der Vorsitzende damals oder dieser Leiter von Deutschland, von dieser Ahmadiyya-Bewegung, kam aus Frankfurt, ein Deutscher, konvertiert zum Islam. Ein Professor für irgendwas an der Uni dort in Frankfurt. Und er sagte zum Schluss, mit allen Leuten in diesem Raum werde ich hier fertig. Mit allen Argumenten werde ich fertig. Aber mit dem Zeugnis dieses Mannes werde ich nicht fertig. Und um das geht's, wisst ihr. Und das ist auch dieses Christsein in einer verändernden Welt. Wisst ihr, die Welt verändert sich so schnell, wenn wir uns ständig darauf einstellen müssen. Deswegen werden ja auch ständig dann auch neue Bücher geschrieben von Leuten, die das können auch, um uns dann wieder drauf einzustimmen. Aber schaut, wenn ich all die Bücher lese, manchmal lesen wir die Bücher, aber wir setzen uns gar nicht mit den Zeitgenossen auseinander, die da drin beschrieben werden. Und es fehlt manchmal ein bisschen. Selbst wenn ich irgendwo im Beruf unterwegs bin, fehlt es manchmal, dass ich mich mit den Zeitgenossen wirklich auseinandersetze. Also dass ich mal frage, was glaubst du eigentlich? Was glaubst du eigentlich wirklich? Ich habe da mit einem Freund gesprochen, er im Stuttgarter Raum, der leitet eine Gemeinde und er hat mir erzählt, er ist Ingenieur für irgendwas und erzählt mir, in diesem Büro hat er halt auch einige Kollegen, die wahrscheinlich nichts glauben. Und ich sagte dann auch zu ihm so, wir saßen bei ihm zu Hause beim Mittagessen, was weißt du eigentlich von ihnen? Eigentlich nichts. Ja, war so ihre Ausdrücke. Und dann sagte ich, Mensch, das wäre doch mal was, wenn du einen deiner Kollegen mal zum Mittagessen einlädst und sagst du, mich würde einfach mal interessieren, wer du bist. Und dann hat er auch gleich gesagt, nee, das brauche ich gar nicht probieren, da geht eh keiner mit und das, die haben kein Interesse. Also wenn ich es noch nicht probiert habe, kann ich ja nicht sagen, dass sie kein Interesse haben, wisst ihr? Das ist interessant. Und dann hat er seinen Sohn gefragt, weil sein Sohn in dieser Firma ein Praktikum gemacht hat und sein Sohn und er fragte, was meinst du dazu? Hätte das einen Sinn? Und sein Sohn sagt, na probier's doch mal, Papa. Ich habe ihn jetzt, das war vielleicht vor einem Jahr gewesen, ein bisschen was von über einem Jahr, ich habe ihn jetzt vor kurzem mal geschrieben und wie sah es denn aus jetzt mit dem Gespräch? Nichts, null. Kein einziges Mal. Wir leben oft von Annahmen, wisst ihr, was die Menschen wirklich bewegt, was die Menschen wirklich glauben. Wir gehen oft mit unseren Annahmen auf die Menschen zu und wissen gar nicht, was sie eigentlich wirklich suchen. Und ich finde es interessant, Apostelgeschichte 17, während aber Paulus ab Vers 16 in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, es erscheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen, und das ist sehr interessant, was er ihnen verkündigt hat, das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Das ist letztendlich die Botschaft, die wir rüberbringen sollten in dieser Welt, ihr Lieben. Das Evangelium, Apostel Paulus macht es ein bisschen klarer in 2. Korintherbrief, Kapitel 5, dem er sagt, das ist unsere, wir sind Botschafter an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dann erklärt er das auch, dass Gott letztendlich uns mit sich selbst versöhnt hat. Durch das Blut von Jesus Christus. Und das ist unsere Botschaft. Und der Auferstehung. Und dafür wurden die Apostel oft verfolgt. Für diese simple Botschaft. Und Apostel Paulus macht es noch ein bisschen auch klarer in 1. Korinther Kapitel 15, wenn er davon spricht, ganz am Anfang, um was es geht, was er verkündigt hat, dass eben Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben ist und dass er auferstanden ist. Nach den Schriften. Waren oft so die Essenz der Botschaft. Und das hat er auch hier verkündigt. Und er muss auch ertragen, dass manche sagten, was will dieser Schwätzer? Das wollen ja wir oft nicht, dass die Leute sagen, was will dieser Schwätzer? Deswegen hat, glaube ich auch, mein Freund keine seiner Kollegen eingeladen, weil die alle so clever sind und er mit der Annahme an sie rangeht, dass die alle sagen werden, du bist ein Schwätzer. Also warum glaubt jemand wie du, der so intelligent ist, so etwas? Aber das ist ja nur eine Annahme. Das kann ja gut sein, dass einer drunter ist von all denen. Es mögen 10 sagen, ich weiß nicht, wie viele es sind. Es mögen 10 sagen, du bist ein Schwätzer. Aber eine sagt, ich will dich wirklich mal hören. Es würde mich mal interessieren, was du zu sagen hast. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird. Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit,
als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid, denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Aber er konnte das nur sagen, der Paulus, weil er unterwegs war, wisst ihr. Es sind ein paar Dinge in diesem Text, die mir so wichtig geworden sind für uns selbst. Also Aufmerksamkeit ist wichtig. Aufmerksamkeit ist wichtig. Mit den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, in der Gesellschaft, in der wir leben. Aufmerksamkeit. Dass ich wirklich lerne, was denken denn die Menschen wirklich? Und damit muss ich mich aber schon mit den Menschen auch auseinandersetzen. Und ich sage es euch ganz platt, dazu reicht es nicht, die Idee gelesen zu haben. Da weiß ich manchmal hinterher gar nichts mehr. Da weiß ich noch nicht mal, ob es sich noch lohnt, Christ zu sein. Ich muss mit den Menschen unterwegs sein. Was glaubst denn du? Was denkst denn du? Und was wir da drin auch sehen ist, also ich mache es kurz hier in diesen Dingen, eine Sensibilität ist wichtig. Aufmerksamkeit und Sensibilität, das kommt vom Christus, wenn ich in Christus lebe, für die Menschen. Sensibel sein. Wir hören das da ganz interessant, dass der Apostel Paulus in Vers 22 und 23 die Leute nicht verurteilt. Er hätte sagen können, ihr seid so gottlose Typen. Irgendwann macht es Rumpel die Bumpe und ihr seid alle weg. Aber guckt, die Wahrheit ist ja, dass Jesus selbst sagt im Johannes-Evangelium über diese Welt, die Welt ist ja schon gerichtet. Aber die müssen wir nicht noch richten. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. In Johannes 3, 36. Also der Zorn Gottes ist ja schon da. Und das geht ja nicht, dass man den Leuten sie noch dem Zorn Gottes anbefehlt. Es geht ja jetzt darum, dass wir den Leuten den Weg aufzeichnen, dass sie gerettet werden und nicht unter diesem Zorn leiden müssen. Und das finde ich sehr interessant hier, erstaunlich von Paulus, dass er, der so wirklich hätte, auch in Grund und Boden reden können und der sehr impulsiv war. Hier so ein Mensch ist, der dort steht und sagt, ich habe mir das alles mal angeguckt und ihr seid alle drauf bedacht, auch die Verehrung von irgendwelchen Gottheiten. Sehr interessant. Und ich habe mir sogar eure Götzentempel angeguckt, eure ganzen religiösen Plätze. Ich wollte halt mal sehen, was glaubt ihr eigentlich wirklich, diese Vielfalt? Und in Athen gab es 30.000 verschiedene Gottheiten. Wenn man Hinduismus gibt, da gibt es Millionen davon. Aber wisst ihr, das ist so diese Sache, dass wir aufmerksam sind, wenn wir in dieser Welt leben, mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind, wirklich aufmerksam hinhören. Und sensibel sind. Ich habe das heute Morgen von dieser Frau erzählt, das werde ich nicht jede Frau so sagen. Ne? Ich glaube, jeder, der im Kirchenchor ist, fährt in die Hölle. Aber die Frau, das war auch sensibel, wisst ihr, weil Christus gesprochen hat. Diese Frau hat sich an dem Abend entschieden. Die ging zu einer anderen Frau hin, hat ihr Leben klar ausgesprochen bereinigt, ist den anderen Tag zu drei verschiedenen Familien hingegangen, zu Ehefrauen, denen sie ihre Ehen ruiniert hat, und hat um Vergebung gebeten. Und diese Frau ist heute ein vitales Glied in einer Gemeinde, arbeitet da voll mit, ist voll drin. Das war auch die Sensibilität. Ich gehe da nicht mit einem Schild vorher bewaffnet. Ich bereite mich vorher nicht vor, wenn ich auf der Straße evangelisiere oder wenn ich einfach mit Menschen spreche. Weil ich merke, das kannst du gar nicht. Die beste Vorbereitung ist, dass ich die Bibel lese und bete. Und sage, Herr Jesus, sprich du. Wer kann sowas machen, dass er an die Tankstelle fährt und da steht eine Frau, die versucht, den Tankdeckel zu öffnen und ein paar Männer stehen noch außen rum und versuchen es auch. Und ich denke, Mensch, das könnte sein, dass ich der Frau helfen kann und gehe da hin und frage, kann ich Ihnen helfen? War offensichtlich, dass das nicht aufging, das Ding. Die Frau schaut mich an, ja, wenn Sie den Tankdeckel aufbringen, ich stelle mich hin, sage, Herr Jesus, schenk doch, dass das Ding aufgeht. Und er ging auf. Und die Frau schaut mich an und sagt, wie haben Sie denn das gemacht? Und ich sagte, Sie haben ja gerade gehört, ich war einfach zu Jesus gebetet. Und die Frau schaut mich an und sagt, können Sie für mich auch beten? Mein Mann liegt im Krankenhaus mit Lungenkrebs. Wir sind ganz allein hier. Wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Es war kurz vor Weihnachten gewesen. Steht, das kann man ja nicht machen. Und da brauche ich auch kein Buch drüber lesen. Mir steht es wirklich manchmal hier, wenn ich das alles lese, die ganze Literatur, das ganze Zeug, das ist alles witzig. Aber das Leben ist meistens nicht witzig, der Menschen, die wir treffen. Und die kann man nicht mit dem gleichen Witz immer rauslocken. Wir müssen sensibel werden in Christus. Und ich habe die Angst, wisst ihr, dass diese Literatur uns das manchmal wegnimmt, sensibel zu sein in Jesus. Weil wir lesen das und wissen ja schon, wie ein Moslem sowieso reagiert. Das weiß ich doch schon. Habt ihr es doch gelesen? Ich weiß, dass du das Neue Testament nicht glaubst. Aber was ich nicht gewusst habe, ist, dass du eigentlich jemand bist, der es gerne glauben wollte. Das wusste ich nicht. Weil ich habe nur gelesen, dass du es nicht glaubst. Was anderes wusste ich nicht. Und das sind so diese Dinge. Und das können wir da auch ein bisschen lernen von Paulus. Sehr interessant, bewegt von Jesus. Am Ende von dem Kapitel sagt der Paulus in Vers 30, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, auch sensibel, er sagt, da war eine Zeit der Unwissenheit, die gab's. Jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Wisst ihr, jetzt ist die Zeit der Unwissenheit vorbei. Und er bittet Menschen überall Buße zu tun. Überall, Leute, in Bietigheim, Bissingen, überall. Meine Nachbarn, überall. Meinen Arbeitskollegen. Überall gebietet er jetzt Buße zu tun, weil der Paulus das klar beschreibt, was wir ja auch glauben. Glauben, wenn wir wiedergeboren sind, dass ein Tag gesetzt ist, an dem Gott Gericht halten wird. Und bei dem Gericht werden nur die bestehen, die erkauft wurden durch das Blut von Jesus Christus. Das hat auch was mit Sensibilität zu tun, meinem Nachbarn gegenüber, dass ich weiß, der ist ja verloren, hoffnungslos verloren. Nein. Deine Kommilitonen sind hoffnungslos verloren. Hoffnungslos. Meine Familienmitglieder sind hoffnungslos verloren. Meine Sportvereinsmitglieder und ich weiß nicht, was sonst für Vereinsmitglieder hoffnungslos verloren, wisst ihr? Und unser Sohn hat sich in die Fußballkabine gesetzt und sagt, Leute, heute Morgen habe ich meinen Papa beim Predigen zugehört, ich muss euch noch was vorlesen. Und hat die Bibel rausgeholt und las denen einfach den Text vor, den ich morgens gepredigt habe. Und haben noch kurz was dazu gesagt, dann sind sie raus zum Fußballspielen. Und hinterher sagten die allermeisten, mach das kannst du jetzt immer machen, Dominik. Und er hat im Sportverein, da gab es dann so Weihnachtsfeier natürlich, ne? Das heißt heute immer Weihnachtsfeier, ich weiß gar nicht, was das heißt. Ne? Lass reinlaufen, so wie du kannst, oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall sagte er, ich würde gern was beitragen zu diesem Programm. Und der Vorsitzende von dem Verein, also großer Verein, der wusste ja, Dominik Christ. Und der Dominik sagt, ja, ich würde gern was ein bisschen sagen, so über Advent. Und dann sagt er, ja, wie lange willst du denn was sagen? Ja, halbe Stunde, sagt er noch, bevor stand, okay, das ist super, ne, das kannst du machen. Bisschen kurz vorher hat er heiße, kalte Füße bekommen im Vorstand, rief ihn an, der Dominik, wollen wir das nicht streichen, den Programmpunkt? Du weißt ja, die Leute, wenn sie betrunken sind, dann machen sie sich alle lustig und so. Und der Dominik sagt, nö, das macht mir nichts aus, wenn die betrunken sind, die können sich ruhig lustig machen. Und dann haben sie sich geeinigt auf die Hälfte der Zeit, 15 Minuten. Ne? Und an dem Abend waren Menschen dabei, die sind schon lange verheiratet, die haben Probleme mit ihrer Ehe, Probleme mit ihren Kindern. Und die haben den Dominik eingeladen, der gar nicht verheiratet ist, noch keine Kinder hat, ne? Und sagten, komm mal heim zu uns und erzähl uns noch ein bisschen mehr von dieser Hoffnung. Mögen bestimmt ein Großteil, wahrscheinlich ein Großteil dabei gesessen sein und oh meine Bibel. Klar. Aber die haben gemerkt, da vorne steht ein junger Mann, der ist sensibel. Und er interessiert sich für uns. Und um das geht es ein bisschen. Man könnte vielleicht fast so sagen, ist ein bisschen übertrieben, das Herz gewinnt immer, es gewinnt nicht immer. Aber das sind so diese Dinge, wie ich euch das sagte, von dem einen, der seine Arbeitskollegen gar nicht einladen kann zum Mittagessen, weil er genau weiß, was, dass die alle sowieso nicht mitgehen. Noch nie gefragt. Und erreicht die Menschen dort, wo sie auch wirklich sind, versteht ihr? Dort, wo die Menschen wirklich sind. Aber wir haben ja heute eher so eine Komm-Struktur entwickelt. Also wir haben ein Angebot und erwarten, dass die Menschen kommen. Und wenn sie nicht kommen, dann sind es Ungläubige, die wollen alle nichts wissen. Oder wenn wir in einer Gemeinde sind wie ihr, die sehr wirklich einladefreudig ist, ansonsten würden ja wahrscheinlich kaum Menschen kommen zum Werner Gitt. Aber so eine Hingeh-Struktur zu entwickeln, ich gehe da hin und spreche einfach mal ein bisschen. Ich lerne dich auch mal kennen, wisst ihr, Menschen kennenlernen. Kennenlernen, wer sind sie eigentlich? Unser Nachbar, der gegenüber lebt vom Bodenseehof, der hat lange Zeit den Bodenseehof tyrannisiert, weil er sich tyrannisiert fühlte vom Bodenseehof und hat dann auch oft die Polizei geholt und keiner von uns wusste, wer der Nachbar ist, der die Polizei holt. Bis ich dann irgendwann mal begann, für diese Person zu beten. Ich habe mich auch geärgert, dachte auch, so ein typischer Deutscher, ne? Hausmeister, Schiedsrichter, Polizeiwachtmeister. Klar, und hatten wir schon mal die Woche. Und dann habe ich gebetet, das erste Mal für unseren Nachbarn. Und wirklich, von ganzem Herzen. Und dann plötzlich kam mir ein Name, ein Gesicht, und ich ging dahin an das Haus, habe geklingelt. Lange Rede, kurzer Sinn, hat sich herausgestellt, die Person war das gewesen. Ich habe mich erkundigt, ob wir einen Fehler gemacht haben. Ja, wir haben Fehler gemacht. Bin zum Ordnungsamt gegangen, habe gefragt. Ja, wir haben Fehler gemacht. Ich bin dahin, habe mich entschuldigt. Habe den Frauen dann, der Ehefrau und der Tochter, einen Blumenstrauß gekauft. Die haben den Blumenstrauß in Empfang genommen und sagten, wir hatten noch nie was gegeneinander gehabt. Wisst ihr, und dann damals begannen wir dann mit diesen Nachbarschaftsgrillen, weil ich merkte, die Nachbarn, die sind so... Ja, wie sie eben sind. Und wir sind ja auch so, wie wir sind. Und dann kam der Mann auch mit seiner Frau und dann habe ich ihn einfach mal gefragt über sein Leben. Dann haben die, wisst ihr, im Alter von 12 Jahren ist ihre Tochter an Leukämie gestorben. Das wusste keiner von uns. Und die sahen immer diese Konfirmanden, die waren alle in dem Alter von ihrer Tochter. Und es war elender Schmerz in ihrem Leben, dass die anderen so viel Freude haben und ihre Tochter konnte diese Freude einfach nie erleben. Das hat aber keiner von uns gewusst. Und dann haben wir auch am Bodenseehof über 30 Jahre lang wirklich auch unseren Nachbarn manches Mal nichts Gutes getan. Das war wirklich so. Wenn von denen, was der Mann erzählt hat, nur 1% gestimmt hat, und es stimmen meistens mehr Prozentsätze, weil wenn die Welt über uns nachdenkt, über uns Christen, dann habe ich gesagt zu unseren Mitarbeitern, da müssen wir uns echt schämen. Das war so eine kleine Insel, kleine Insel des seligen Bodenseehöfler. Und die Nachbarn, die waren alle so, vergiss es. Und das sind so diese Dinge, wisst ihr, diese Sensibilität, weil, wie es in Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt, es ist ja in keinen anderen Namen das Heil, als in Jesus Christus. Und dass wir das weitergeben müssen, dieses Heil, diesen Heiland. Und ich glaube, wie ich das heute Morgen sagte, das geschieht automatisch, wenn dieser Heiland wirklich mein Heiland ist. Und wenn ich heil geworden bin, dann ist so eine Sehnsucht da, dass der sich verkündigen kann durch unser Leben. Und es reicht für eine veränderte Gesellschaft. dann werde ich sensibel, höre ich hin und dann lerne ich auch in der Art und Weise mit Menschen zu sprechen. Wenn ich ein Buch lese über persönliche Evangelisation vor 30 Jahren, die Sprüche, die damals gemacht wurden, die zählen heute unter Umständen nicht mehr. Heute habe ich unter Umständen mehr Menschen in meiner Nachbarschaft leben, wie unser Sohn das erlebt. Der hat 7 Kinder in seiner Klasse, der hat noch mehr Kinder in der Klasse, aber 7 Kinder leben alle in seiner Straße und die kommen alle aus geschiedenen Elternhäusern. Das sind ein bisschen andere Herausforderungen heute. Schon allein, wenn ich jetzt zum Beispiel den Elternteil einladen wollte zum offenen Abend und weiß, ist er nur einer daheim. Aber wenn ich es gar nicht weiß, weil ich immer nur von Annahmen angehe, wisst ihr? Aber wenn ich mal hingehe und mit den Leuten arbeite, mit ihnen rede, dann merke ich das, aha, so ist es. Ah, so läuft ihr Leben. Und ich muss dann immer gleich alles erfragen, aber wisst ihr, diese Sensibilität auch in der Schule, am Arbeitsplatz, im Sportverein, einfach mal fragen, du, was glaubst du eigentlich? Das würde mich echt mal interessieren. Und gar nicht immer gleich schon so mit der Hab-Acht-Stellung, Pistole in der Hüfte, falscher Satz, gleich abgeschossen. Nee, einfach mal erzählen lassen. Die allermeisten Menschen möchten gerne erzählen. Über ihr Leben. Die allermeisten Menschen. Und die hören aber auch, die allermeisten Menschen hören auch wieder auf, wenn sie merken, der hört mir gar nicht zu. Der wartet nur drauf, dass er mir die richtige Antwort geben kann. Wir haben das heute Morgen noch gut gehabt, so vom Gedanken her, vom Salz sein in dieser Welt. Man kann auch mal zu viel Salz reinhauen. Das ist dann, wenn ich meine, jetzt muss ich dir die letzte Weisheit mitgeben. Und die Sensibilität aber auch mal dann zu entwickeln im Gebet für Menschen und sagen, nee, das braucht es jetzt nicht, wisst ihr? Jetzt nicht. Es ist genug gesagt. Jetzt gehen wir wieder weiter miteinander. Vielleicht braucht die Person doch mal einfach nur mal eine Umarmung. Oder die Person braucht es einfach mal, dass wir sagen, ich weiß nicht, wie ihr das haltet, ne? Aber die sagt, komm, wir gehen mal ein Bier trinken. Oder wir gehen mal miteinander walken. Oder schwimmen oder Fahrrad fahren oder was du auch immer sonst gern machst. Das interessiert mich mal. Was ist eigentlich dein Leben? Wer bist du eigentlich? Und wir wissen oft selten von Menschen, wer sie wirklich sind. Das sind nur so ein bisschen diese Dinge, die wir daraus ziehen können auch. Ihr merkt, da steckt ganz, ganz viel drin in diesem Text. Ich empfinde es auch die Art und Weise, wie wir über Gott reden, kann ich morgen früh, würde ich das gerne nochmal ein bisschen anschneiden. Um der Zeit willen, weil ja Deutschland spielt, reißen wir das zusammen, ist nicht so schlimm, ne? Wir wissen eh, wie es ausgeht, höchstwahrscheinlich so oder so. Also wird es ausgehen. Wie schon gesagt, hier vorne liegen paar so Flyer, habe ein bisschen ungute Frisur, war da gerade in Serbien beim Friseur gewesen, sieht ein bisschen abenteuerlich aus, aber es macht nichts, ich gewinne eh keinen Schönheitspreis mehr, von daher, ne? Brauche ich mir auch keine Mühe mehr geben. Mit dem Mann, mit dem ich zusammenstehe auf diesem Bild, der Mann, der war serbischer Offizier im Krieg und der kam zum Glauben während des Krieges. Die allermeisten sind orthodox und weil er zum Glauben kam und sich bewusst bekannte zu Christus, ist er ausgeschlossen worden aus der Armee. Unehrenhaft entlassen worden. Der war nationalistisch drauf gewesen, der Damir, also ein richtiger Kämpfer. Und heute arbeitet der Damir mit Kindern, mit Roma-Kindern und macht Hausaufgabenbetreuung. In den Ort Surcin, so heißt dieser Ort, der liegt am Flughafen von Belgrad, in einer kleinen Blockhütte, die gebaut wurde von einem muslimischen Bürgermeister für diese Menschen, die von dieser christlichen Organisation sind. Weil der Muslime sagte, ihr tut was Gutes für diese Kinder. Ihr sollt dieses Haus haben. Also das gibt es auch, wisst ihr. Das ist eine tolle Sache. Und da ist ein bisschen beschrieben da drin natürlich auch die Arbeit, die wir machen. Das ist noch ein schöneres Bild von mir drin, mit meiner Frau. Ne? Also von daher, wer sagt, gibt es auch noch ein schöneres Bild von ihm? Ja, es gibt's, müsst ihr aber aufmachen dann. Okay? Also Da waren wir gerade auf einer Hochzeit, von daher. Das sind meistens schöne Bilder. Ne? Da habe ich mich auch mal geschminkt und so. Das sehe ich tatsächlich. Also ich kann tatsächlich gut aussehen. Ne? Also, nee, ich habe mich nicht geschminkt. Keine Panik. Also, okay, ich möchte euch ein paar Bilder zeigen, so über diese Arbeit über Serbien. Kleine Einleitung geben. Wir gehen seit 12 Jahren nach Serbien. Das hat was mit jemandem zu tun, der beim Daimler arbeitete, der Ingenieur war, später dann aufgestiegen ist beim Daimler und dann letztendlich Führungsposition hatte in Gesamtjugoslawien, in Belgrad lebte, lebendiger Christ ist und dann sagte, als der Jugoslawienkrieg ausbrach, alle raus mussten aus dem Land und er die Möglichkeit gehabt hätte, nach China zu gehen, nochmal richtig Karriere zu machen, nochmal ein Werk aufzubauen in China, nochmal richtig Kohle zu machen. Dann rief er mich an und sagte, Heinz, was meinst du, was soll ich machen mit meiner Frau? Soll man dies oder jenes? Und ich wusste, ich weiß nicht was. Ich bin ja nicht Gott. Wisst ihr, Geld ist nicht schlecht. Fällt dir Reichtum zu, sagt die Bibel, häng dein Herz nicht dran. Geld als solches ist nicht schlecht. Es ist nur schlecht, wenn dein Herz dran hängt. Erfolg ist nicht schlecht. Es ist nur schlecht, wenn dein Herz dran hängt. Wenn das dein Leben ist. Und so war es bei ihm gewesen und er hat mit seiner Frau dann das gemacht, was wir besprochen hatten. Er hat gebetet und gefastet ein Wochenende mit ihr, um herauszufinden, was will denn Jesus von unserem Leben. Und daraufhin ging er in Vorruhestand vom Daimler und sagte, wir möchten diese Sprachfähigkeiten, die wir haben und auch diese Qualitäten, die ich habe im Organisieren, die wollen wir für das serbische Volk investieren. Und durch diese Reisen dieses Mannes, der hat mich dann mitgenommen, kamen wir dann nach Serbien und ich habe Serbien kennengelernt, oder wir, meine Frau und ich, und lieben gelernt. Wir hatten dann verschiedene Angebote in den letzten 3-4 Jahren noch von verschiedenen Werken, ob ich wechseln würde und die geistliche Leitung übernehmen würde. Aber wir sagten, jedes, was wir Ja sagen würden, müsste man Nein sagen zu Serbien. Und wir fühlen das dann, das können wir nicht. Wir können nicht Nein sagen zu diesem Volk. Wir können nicht Nein sagen zu den Romas, die in Serbien leben. Wir können nicht Nein sagen zu den Drogensüchtigen, die in Serbien leben, die einfach Hilfe brauchen. Und es ist ein stigmatisiertes Volk, auch die Serben, nicht nur die Romas, die dort leben, auch die Serben sind stigmatisiert, weil sie sind, wie wir Deutschen, Krieg begonnen, Krieg verloren. Schreckliche Sachen gemacht, die anderen auch, aber da fragt auch keiner dann danach. Und so sind die Serben ziemlich isoliert. Es bricht langsam auf. In 2018 hoffen sie, dass sie mit der EU näher kommen können. Serbien hat 7,2 Millionen Einwohner. Religion 84% orthodox. Die Orthodoxie, der macht jetzt keine Religionsstunde, schwierig zu erklären, ist eine ganz, 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 ganz dunkle Religion. Schwer, ganz schwarz. Und sie fühlen sich als die, die sagen, wir sind eigentlich die wahre Urgemeinde, die orthodoxe Kirche. Es hat auch was mit ihrem Verständnis zu tun, mit der Taufe. Schau, du bist getauft an dem Tag von einem Heiligen oder auf den Namen von einem Heiligen und dieser Heilige ist für dich verantwortlich, dass du in die Ewigkeit kommst. Der betet für dich. Du brauchst nichts glauben. In der Orthodoxie liest man noch weniger Bibel als im Katholizismus. Mittlerweile lesen ja viele Katholiken die Bibel. Viele Katholiken machen auch Glaubenskurse und. Aber in der Orthodoxie wird es gar nicht gemacht. Also es gibt so regionale orthodoxe Kirchen, aber das ist praktisch ein orthodoxe Dogmatik weltweit. Also es ist überall das Gleiche. Serbien, habt ihr ein bisschen ein Bild? Die Vojvodina, oben H, Ungarn natürlich, HR, Kroatien, dann Rumänien, hier unten BIH, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien auf der Seite, Mazedonien, Albanien und der Kosovo dann. Und hier oben die Vojvodina, seht ihr Novi Sad und ein bisschen weiter dann Pančevo, diese Stadt hier unten bei Belgrad. Und in der Nähe dort leben wir im Augenblick, um Sprache zu studieren. Da ist auch eine Bibelschule, von denen haben wir auch ganz toll ein Haus zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir dort leben können an diesem Platz. Das ist ganz interessant. Und dann, also diese nördliche Region ist sehr, da gibt es ganz viele Gemeinden eigentlich, weil da viele Ungarn und Slowaken siedeln. Gibt es viele Brüdergemeinden auch. Baptistengemeinden, aber was die nicht machen, das ist immer wieder das gleiche, Leute. Wenn es uns gut geht, werden wir selbstgefällig. Seltsam. Und die arbeiten nicht den Süden runter. Keinen Deut, lassen das einfach. Das Süden ist verbranntes Land für die, nach südlich von Belgrad Schicht. Kümmert sich niemand drum. Und das ist die Arbeit, das ist erschreckend, aber es ist fast überall das Gleiche. Wir sehen es ja in Deutschland, im Süden ist der Speckgürtel der Gemeinden angesiedelt. Ich habe mit einem Vertreter mal gesprochen, schick doch mal Leute auch nach Mecklenburg. Dann sagt er mir, ein Vertreter einer evangelikalen Organisation, sagt zu mir, man muss ja auch mal die Frage der Effizienz stellen dürfen. Und wir schicken da jemanden rauf. Mecklenburg-Vorpommern ist ein Flächenland, was soll denn der da oben erreichen? Also lassen wir es gleich bleiben. Machen fröhlich weiter unsere Skifreizeiten. Wisst ihr, ich hack nicht auf den Skifreizeiten rum. Don't worry. Aber ihr denkt, doch, das macht er. Nee, mach ich nicht. Aber ihr versteht es, das ist für mich manchmal so das Klischee. Wir feiern fröhlich weiter unser gutes christliches Leben. Und vergessen den Rest. Und es tut weh, das tut wirklich weh. Aber wir können den Leuten sagen, geht nicht zu den Zeugen Jehovas. Aber die Zeugen Jehovas sind halt die einzigen, die hingehen. Nicht die einzigen natürlich, das ist klar. Aber es ist auch in diesem Land, die sind überall unterwegs, die gehen von Haus zu Haus, deswegen gehen ja wir nicht von Haus zu Haus, weil das machen die Zeugen Jehovas. Und wir sind ja keine Zeugen Jehovas. Aber die Zeugen Jehovas, die holen wirklich manchmal die Witwe aus dem Haus heraus. Das Waisenkind. Die geschiedene Frau, den geschiedenen Mann. Die nicht fertig werden mit ihrem Leben. Und stehen da immer auf der Matte. Mein Vater, als der Witwer wurde, habe ich, Leute, 3 Gemeinden angerufen. 3 Gemeinden in der Gegend, in der mein Vater lebt. Evangelikale Gemeinden und gebeten, dass einer hingeht, meinen Vater besucht. Keiner ging. Einer hat es fertig gebracht, einmal anzurufen. Mein Vater war nicht zu Hause. Die Zeugen Jehovas, jeden Mittwoch stehen die bei ihm auf der Matte. Und er sagte ihnen, ich glaube euch kein Wort. Aber zu mir sagt er, das tut so gut, nicht allein zu sein. Der hat ihnen gesagt, oh, ich glaube das, was mein Sohn glaubt. Versteht ihr? Das ist es und in dem Land genau das Gleiche. Und dann gehst du weiter runter nach in den Süden und dann kommt langsam mehr und mehr muslimische Dörfer und die Muslime, die missionieren jetzt mittlerweile nach Belgrad rein. Aber die Belgrader, die missionieren nicht darunter in die muslimische Gegend. Das brauchen wir auch nicht. Wir haben unsere Connections nach Amerika. Wenn wir ein Gemeindehaus brauchen, dann schreiben wir dahin. Das läuft dann schon. Und das ist nicht übertrieben. Das ist die große Gefahr dabei, wenn man selbstgefällig wird. Und der Islam, das mag manchmal das sein von Gott auch, unsere Selbstgefälligkeit, wisst ihr? Wenn wir nicht hingehen zum Döner, macht schöner Stand und ihm das Evangelium bringen, dann wird er uns irgendwann das Evangelium bringen. Sein Evangelium. Und so ist es auch ein bisschen in diesem Land. Also ich sage euch das bewusst so, weil es mir nicht um dieses Land nur allein geht. Es geht auch um unser Land, es geht überall. Da gibt es überall diese Menschen, die das brauchen, diese Botschaft. Und wir fühlen uns halt einfach im Augenblick wirklich da nach Serbien gezogen, weil sie oft ganz alleine sind wirklich ganz alleine, die es gerne machen wollen, die unterwegs sein wollen. Die Hauptstadt Belgrad, 1,3 Millionen Einwohner, passt schon lange nicht mehr, ist viel, viel größer jetzt geworden. Aber in dieser Stadt gibt es circa, was man weiß, registrierte 30.000 Drogenabhängige. Also die Zahl ist noch viel, viel größer, weil das die Transitstrecke ist zwischen den muslimischen Ländern, also auch zwischen Iran, all diese Lastwagen, die fahren ja alle durch Serbien durch, aus der Türkei, und da werden dann die Drogen werden verteilt. Im Krieg waren ja extrem viele drogenabhängig, heroinabhängig, weil da ein Schuss, glaube ich, 5 Mark gekostet hat, oder 2 Mark damals. Eine hohe Anzahl von Frauen unter Romas, die sich prostituieren, weil auf diesen Transitstrecke muslimische Männer haben meistens 8 bis 9 Frauen und jede Woche schicken sie eine andere dann an die Straße. Ein bisschen Geld zu verdienen. Damit ist natürlich auch dieses AIDS-Problem dann auch angesprochen. Und da wollen wir einfach drunter arbeiten. Islas sagt, es gibt einen Ausweg aus dieser Arbeit. Diese Leute waren alle drogensüchtig. Viele davon waren Soldaten im Krieg, haben schreckliche Sachen gemacht. Und die sind nur frei geworden durch Gebet und Bibellese. Keine Therapie, nichts. Nur Gebet und Bibellese. Und die wollen natürlich jetzt in ihrem Land unter ihren eigenen Leuten einfach weitermachen. Der Mann, der Vlada, hat gekämpft in Vukovar. Die schrecklichste Schlacht eigentlich gewesen damals, die Grenzstadt Serbien, Kroatien. Die haben von den Offizieren Drogen bekommen, damit sie abschlachten können. Das war die Wahrheit. Und die haben Dinge gemacht, die konnten sie nur machen unter Drogeneinfluss. Ein normal denkender Mensch macht sowas nicht. Aber die Jungs sind frei geworden, die leben und wir dürfen mit ihnen zusammen sein, Jüngerschaft leben, unterwegs sein. Es gibt Brot des Lebens, so heißt diese Organisation, die unter der Schirmherrschaft auch Isla Sack mitläuft. Das sind die Mitarbeiter davon, ich werde es euch nicht alle persönlich vorstellen, don't worry. Aber diese Leute investieren extrem viel und sehen das einfach auch als ihren Ruf und freuen sich daran. Diese 4 Frauen, das sind die Frauen, die eigentlich so diese Leitungsfunktion in dieser Organisation haben. Ganz links die Ivana Spitzer, die lebte mal in Deutschland, hat Mikrobiologie studiert und ist jetzt wieder zurück in Serbien. Sie übersetzt uns viel, ist eine ganz liebe Freundin unserer Familie. Dann die Beva, Slavica und Jasmina, die diese Arbeit gegründet haben im Krieg, haben im Krieg jede Woche 50.000 Kriegsflüchtlingen Essen, Kleidung und das Evangelium gebracht. Natürlich mit anderen Helfern zusammen. Arbeiten stark auch mit dem Mennonitischen Zentralkomitee zusammen. Kurzer war Eindruck davon, also es gibt ca. 500.000 Roma in diesem Land, die sind stigmatisiert und ausgegrenzt, wie überall letztendlich. Auf dem ganzen Balkan gibt es knapp zwischen 8 und 15 Millionen Romas. Und ratet mal, wo die alle hinwollen. Nach Deutschland. Ich möchte einmal auf der Königstraße betteln in Stuttgart. Wenn du die fragst, wo die hinwollen, Deutschland. Und unter diesen Menschen wollen wir mitarbeiten, dass diese Menschen an den Kindern Entscheidung, eigentlich das entscheidende Veränderung geschehen, damit die Kinder das Evangelium in die Familien tragen. Und die Eltern können oft nicht lesen und schreiben. Die Frauen, die werden manchmal schon mit 14, 15 werden die Mütter. Und haben dann schon mit 20, 22, 5, 6 Kinder. Und wenn man die sozialen Umstände sieht und wirtschaftlichen, das kann man alles vergessen. Aber diese Sache dann, habe ich das mal aufgeschrieben, das fand ich sehr erstaunlich. Aus dem Dritten Reich, im Interesse der Befriedigung, wurde durch deutsche Verwaltung die Judenfrage ebenso wie die Zigeunerfrage völlig liquidiert. Serbien, das einzigste Land, in dem Judenfrage und Zigeunerfrage gelöst war. Im Dritten Reich. Da haben die Kroaten auch dran teilgehabt. Die haben auf der Seite von Nazi-Deutschland gekämpft. Haben auch ganz viele Juden überliefert. Und Romas, und die sind einfach abgeschlachtet worden. In der Stadt Pančevo, in der wir Sprache lernen, da haben die SS-Truppen, haben da Erschießungskommandos gehabt. Die haben Tausende über Tausende Juden und Romas einfach abgeschlachtet. Weil, wisst ihr, ganz praktisch, weil der Boden dort ganz einfach zum Ausheben war. Massengräber. Da haben sie erst die Massengräber ausheben lassen und haben sie erschossen. Und mit den Romas ist es heute so, keiner will sie wirklich haben. Und manchmal wollen sie sich selbst nicht haben. Weil sie sich schämen über sich selbst. Da ein kurzer Bericht noch, den zeige ich jetzt nicht um der Zeit willen. Es gibt Hoffnung und Zukunft, diese Hausaufgabenbetreuung, diese Kinder, die wollen alle wirklich was lernen. Die Eltern können ihnen nicht helfen, es sind viele Analphabeten dabei. Aber die sind nicht abgeneigt, wenn Menschen kommen und sagen, wir helfen euch. Dann nehmen sie das auch gerne an. Und da entstehen tolle Beziehungen und es entstehen auch Gemeinden unter ihnen. Und Menschen werden verändert durchs Evangelium. Plötzlich beginnen sie einen Wert fürs Leben zu sehen. Es gibt Verständigung in diesem Land. Das ist ein kleiner Sohn von einer Mitarbeiterfamilie am Bodenseehof, der Andrew, der Blonde, und das Mädel, das neben ihm stand. Die haben wir einfach in so einem Slum, waren wir zusammen gewesen. Die kleine Puppe, die hätte nie jemanden gegeben, der Andrew, aber den Mädel schon. Und das fand ich so schön, wisst ihr, Herzen wie Kinder. Die verstehen sich irgendwie. Da ist ein kleiner, dunklen Burschen. Und die gibt es aber auch in Deutschland. Also wisst ihr, mir geht es nicht bloß um das Land. Das machen wir halt jetzt gerade, diese Arbeit. Aber diese dunklen Burschen, die so schauen, was mag es da für eine Zukunft geben? Für die, mit denen du in der Schule bist. Gell? Das ist eine wichtige Frage. Roma-Kinder, die in diese Hausaufgabenbetreuung gehen, viele davon wirklich zum Glauben gekommen sind. Es braucht Veränderung durch Jesus natürlich. Und da waren wir unterwegs gewesen in so einer Siedlung, die wir besuchen regelmäßig jetzt auch mit dem Roma-Pastor und die Menschen offen werden. Diese Frau starb, die hier an der Tür steht, das waren ihre 4 Kinder. Diese Frau war gläubige Christin und diese Frau sagte: Was wir in Serbien benötigen, sind nicht veränderte Lebensumstände. Wir benötigen ein verändertes Herz. Und die Frau wusste, dass er stirbt und die Kinder zurücklassen wird. Und das Mädchen, die Kleine, die in der Mitte steht, das Kleine in der Hand hält, das ist das Mädchen, das wir hier jetzt sehen könnten. Also es ist ein bisschen schlecht hier, aber das ist das Mädchen, die ist eingeladen, da in der Gemeinde zu sein und freut sich dran und haben tolle Gemeinschaft, werden verändert, gehen zur Schule und haben wirklich Hoffnung. Und da möchten wir dran teilhaben, dass Farbe ins Leben kommt. Da wird das berühmte Ajvar wird da gekocht, was ihr vielleicht alle kennt, wenn ihr mal in Kroatien war oder irgendwo, dann isst man diese Paprikapaste zum Cevapcici, tiefgefroren und Bofrost und so. Aber noch ein bisschen Schleichwerbung. Aber da sind wir jetzt. Wir arbeiten eben mit Hilfe für Brüder. Ich habe dem Markus gesagt, ich bin sehr dankbar oder wir sind sehr dankbar für diese Spende. Die geht direkt in diese Arbeit rein. Also wir kaufen uns keine neuen Schuhe davon. Aber dass Menschen sich Schuhe kaufen können, dass Menschen lernen, einen Wert zu entdecken dafür, das ist super. Wir sind dankbar, dass wir keine Spenden werben müssen. Das ist super ausgemacht mit Hilfe für Brüder. Es gibt ein Budget und wir haben ausgemacht, wenn das Budget weiterläuft, weil es weiterläuft, ist toll. Und wenn es auslaufen würde, dann wüsste man, dann läuft diese Arbeit aus. Aber wir werden es nicht so machen, dass wir Missionsvorträge halten in Gemeinden. Da bin ich auch sehr dankbar, dass wir es nicht machen werden, sondern das ist so, jetzt darf ich das mal machen. Das passt gerade so rein, wir sind sehr dankbar. Ist mir manchmal ein bisschen peinlich, wenn ich das mache, aber um der Menschen willen ist mir es dann doch nicht peinlich. Wir sind gut versorgt, uns geht es wirklich super gut, uns mangelt es an nichts, mir und meiner Frau, aber wir treffen so viele Menschen, denen mangelt es an allen und am allerwichtigsten an Christus. Und die treffen wir auch hier in Deutschland und die haben wir in unserer Nachbarschaft. Und ich möchte euch einladen jetzt noch, weil wir haben ja nachher das Fußballspiel, dass wir noch miteinander beten. Es wäre schön, wenn noch ein paar Leute einfach beten, auch für unser Land. Und betet auch für Serbien, für die Romas, die ihr auch mal treffen werdet, irgendwo in Deutschland, die mit so Schleuserkolonnen durchkommen. Arm sind, aber reich werden, wenn sie Jesus kennenlernen. Die sind wirklich offen fürs Evangelium. Wollen wir noch miteinander beten und ich würde es dann abschließen, das Gebet.